Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag.
Westfalen feiert. Vor 200 Jahren, am 30. April 1815, da gründete Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Die preußische Provinz Westfalen. Zwischen Ruhrgebiet, Rothaargebirge, Teutoburger Wald und holländischer Grenze. Als Westfalen wird heute der östliche Landesteil von Nordrhein-Westfalen genannt. Es gibt ein Wappentier, das Pferd, und es gibt kulturelle Zuschreibungen. Man sagt ja, der Westfale spricht lieber wenig und wenn, dann langsam. Werden wir heute alles rauskriegen, ob das stimmt. Und touristische Ziele in Westfalen, die lernen wir natürlich auch kennen auf unserer Jubiläumsreise. Schön, dass Sie mitreisen. Wir sind ja heute in Domradio Reisen unterwegs in Westfalen. Und dann nehmen wir Sie als erstes mit in die älteste Gründungsstadt der Region, nach Lippstadt. Und Gründungsstadt, das heißt, die Stadt ist nicht langsam aus einem Dorf zu einer Stadt angewachsen. Nein, sie wurde gleich als ganze Stadt geplant und auch gebaut. Heute ist Lippstadt die größte Stadt im Kreis Soest. Sie hat einen malerischen, historischen Stadtkern mit der Stiftsruine aus dem 12. Jahrhundert. Theresa Meyer ist mal hingefahren nach Lippstadt und hat sich einer Stadtführung angeschlossen und ist dabei auf jede Menge Wasser gestoßen.
Lippstadt wird auch das Venedig Westfalens genannt, denn die Lippe fließt in vier verschiedenen Flussarmen durch die Stadt. So ist der historische Stadtkern eine Insel, die nur über eine der mehr als 100 Brücken zu erreichen ist. Hier angekommen wird man auf dem Rathausplatz von dem mittelalterlichen Rathaus begrüßt, das schon im frühen 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt ist. Über dem Eingangsportal mit einer großen Freitreppe thront ein goldener Adler. Manuela Garmann kennt seine Bedeutung. Sie ist Stadtführerin in Lippstadt.
Das ist jetzt kein Pleitegeier, das ist der preußische Adler. Und in dem Stadtwappen selber sehen Sie die Lippische Rose und die ist halt auch ganz häufig anzutreffen in der Stadt. Die Lippische Rose geht halt zurück auf den Edelherrn Bernhard II. Zu Lippe, der sie auch in seinem Wappen trug. Und auch heute sieht man sie noch. Man sieht sie zum Beispiel in der Landesfahne von NRW, ganz unten. Auf der einen Seite ist das Pferd, auf der anderen Seite der Rhein und ganz unten ist die Lippische Rose.
Diese Rose mit ihren 5 roten Blütenblättern ist auch auf dem Bürgerbrunnen auf dem Rathausplatz zu sehen. Der Brunnen erinnert an wichtige Persönlichkeiten der Lippstädter Stadtgeschichte. Er war ein Geschenk von den Lippstädter Bürgern zum 800. Geburtstag ihrer Stadt. Jetzt, mehr als 30 Jahre später, plätschert das Wasser des Brunnens immer noch zwischen den verschiedenen Bronzefiguren vor sich hin. Eine der Figuren stellt den Gründer der Stadt dar, Bernhard II., Edelherr zur Lippe. Er lebte im Mittelalter und begann als Ritter die Marienkirche zu bauen. Nach schwerer Krankheit bat er seine Frau, ihn aus dem Stand der Ehe zu entlassen, da er Mönch werden wollte. Er lebte dann für eine Zeit lang im baltischen Raum, kehrte aber nach Lippstadt zurück und wurde Bischof.
1222 hat er die Kirche, die er als Ritter angefangen hat zu bauen, als Bischof geweiht. Und das ist eigentlich ja, so das Besondere. Das hat man im Mittelalter nicht wirklich häufig gehabt, dass man zum einen so lange lebte. Er wurde um die 84 Jahre alt. Das war schon sehr untypisch. Es waren quasi schon 2 Leben im Mittelalter. Und dann als Ritter etwas anfangen, was ich dann als Bischof weihe, das war auch nicht wirklich üblich. Und das hat er dann halt hier so getan.
Die Marienkirche, direkt neben dem Rathaus, zählt zu einer der ersten Hallenkirchen in Westfalen. Auf dem spätgotischen Hallenchor thront ein barocker, zwiebelförmiger Turm. In unmittelbarer Nähe der Marienkirche befinden sich die ehemaligen Fachwerkhäuser der Ackerbürger. Zu erkennen sind diese an bunten Motiven. Oft sind es gelbe oder rote Perlenschnüre mit Schlangenköpfen an den Enden.
Die haben folgende Bedeutung. Man ordnet ihnen eigentlich 2 Bedeutungen zu. Das ist die Eherner Schlange. Und in diesen Häusern wohnten ja auch immer sehr fromme Menschen. Und die Eherner Schlange sollte zum einen die Bewohner daran erinnern, doch möglichst fromm zu leben, einen frommen Lebenswandel zu haben. Und zum anderen, wenn das Böse vor der Tür stand, saß diese Eherne Schlange und wusste, oder brauchst du gar nicht reingehen, das sind ja ganz fromme Menschen, die hier leben. Und es sollte das Böse einfach aus dem Haus raushalten. Also der Deibel sollte draußen bleiben.
Zieht man weiter durch die Gassen entlang des Geburtshauses von Karl-Heinz Rummenigge, fällt auf, dass die Straßen alle sehr geradlinig sind. Denn Lippstadt ist nicht so natürlich und verwinkelt gewachsen, wie zum Beispiel die Stadt Soest. Die Stadt wurde geplant und angelegt von Bernhard II. Zur Lippe. Somit ist sie auch die älteste Gründungsstadt Westfalens. Auf dem ehemaligen Gutshof der Herrschaften zu Lippe ist das Stift der Augustinerinnen im frühen 12. Jahrhundert entstanden. nachdem das Kloster gut 4 Jahrhunderte später aufgegeben wurde, diente die dazugehörige kleine Marienkirche als Gemeindekirche.
Das Klostergebäude oder die Nebengebäude wurden zu einem Damenstift umgewandelt, aber zu einem hochadligen Damenstift. Das heißt, die Damen mussten nachweisen, dass sie tatsächlich hochadelig sind. War man nur adelig, kam man hier nicht rein. Man musste also etliches an Vorfahren sowohl in der mütterlichen als auch in der väterlichen Linie nachweisen, die adelig waren. Das war der eine Grund. Der andere war natürlich ein tadelloser Lebenswandel. Ein bisschen Geld sollte man auch mitbringen. Und dann waren die Damen hier unter sich. Es war ein weltliches Damenstift, das ist es auch heute noch. Es besteht heute noch. Wir haben immer noch 11 Stiftsdamen, denen eine Äbtissin vorsteht. Und diese Damen müssen jetzt nicht mehr hochadelig sein.
Aber einen ordentlichen Lebenslauf müssen die Damen auch noch heute vorweisen. Im Stadtbild fallen sie so nicht auf, da sie keine besondere Ordenskleidung tragen. Was aber auffällt, ist die Ruine der kleinen Marienkirche inmitten einer kleinen Parklandschaft. Sie versteckt sich auf dem von Mauern umgebenen Gelände des ehemaligen Klosters der Augustinerinnen und zählt zu einer der wichtigsten Kirchenruinen Westdeutschlands.
Man hat eine Bauzeit von 150 Jahren in Anspruch genommen und 6 Baumeister haben daran rumgewerkelt. Innerhalb dieser 150 Jahre begann man romanisch, ging über zur Gotik, bis man irgendwann zu spät oder von der Frühgotik bis zur Spätgotik kam. Man sieht also an einem Seitenschiff dieser Kirche die komplette Entwicklung der gotischen Baukunst in Westfalen.
Man muss eben nur richtig hingucken oder sich vielleicht helfen lassen. Theresa Meyer hat das für uns getan auf unserer ersten Station heute durch Westfalen. Weiter geht es mit unserer Jubiläumsreise durch Westfalen. Unsere Reise führt uns jetzt nach Arnsberg, fast jedenfalls, denn vor den Toren von Arnsberg, da liegt im Westen der Vorort Holzen. Landschaftlich wunderschön, von Wiesen und Sauerlandwäldern umgeben, aber das Örtchen kann auch mit einem kulturellen Kleinod aufwarten. Schließlich liegt auf seinem Grund das Kloster Oelinghausen. Da leben und arbeiten die Schwestern der heiligen Magdalena Apostel. Früher war der Klosterkomplex aber Sitz der Prämonstratenserinnen. Die unterhielten sogar gleich 3 Klöster in Arnsberg. Hilde Regeneter stellt uns jetzt das Kloster Oelinghausen vor. Ein Besuch der gotischen Hallenkirche als erstes empfiehlt sich.
Wenn man die Klosterkirche Oelinghausen betrifft, wird man fast erschlagen von dem barocken Hochaltar, der fast majestätisch und sehr glänzend, insbesondere in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen, erscheint. Man glaubt kaum, dass hier in Oelinghausen ein solch barocker Hochaltar auf dem Lande eingerichtet wurde.
Dr. Elisabeth Heinen führt Besucher durch das lichte Gotteshaus mit dem gotischen Grundriss und Bau. Und sie liefert gleich auch noch die Erklärung für diesen barocken Überschwang in der Provinz mit, hier im Kloster Oelinghausen.
Ein Propst Sauter hatte diese Idee, diese Kirche neu zu gestalten, und zwar war das zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Nach der Reformation kam ja die Gegenreformation, dann hatten wir den 30-jährigen Krieg. Es gab nur schlimme Zeiten für die Kirche und auch für die Gläubigen. Und die Kirche wollte eigentlich wirklich zeigen, dass sie stark ist, dass sie mächtig ist und dass sie auch den Leuten was zu bieten hat. Denn Fürsten haben großartige Gebäude und man hat die Idee, auch Gott hat ein großes, großartiges Gebäude verdient mit sehr viel Gold.
Weißgoldene Säulen winden sich in die Höhe auf diesem Hochaltar. Dazwischen Figuren, die aussehen, als wären sie aus Marmor. Tatsächlich aber ist alles farbig gefasstes Holz.
Und in der Mitte sehen Sie Petrus mit der Muschel. In der Reihe neben Petrus sieht man auf der rechten Seite Vertreter des geistlichen Ordens und auf der linken Seite Joachim und die Mutter Anna mit Maria als Kind. Und ganz oben sehen Sie 4 Märtyrer, diese 4 Frauen, die dort einen Palmwedel in der Hand haben. Ganz links, das ist wieder die Agatha. Daneben ist dann die Lucia und die Cecilia und die heilige Dorothea. Und ganz, ganz oben eben die Madonna im Strahlenkranz mit dem Jesuskind auf dem Arm.
Gegründet wurden Kloster und Kirche im späten 12. Jahrhundert unter dem Patronat der Prämonstratenser.
Dieser Orden hatte zu Köln immer eine ganz enge Beziehung, weil der Erzbischof Engelbert, der ja für Köln ganz bedeutend war, der ja auch Reichskanzler war, seine Schwester Gisela war hier im Kloster und er soll dem Kloster diese rheinische romanische romanische Madonna geschenkt haben, die hier unten in der Krypta steht.
Diese Krypta soll übrigens der älteste Teil des Anwesens sein, ein würdiger Aufbewahrungsort für die rheinische Madonna.
Sie sehen hier die Madonna, das Jesuskind auf ihrem Schoß. Maria und das Kind nehmen keinerlei Kontakt miteinander auf. Maria ist sozusagen nur throngebend für Jesus. Und man nennt diese Art der Madonnendarstellung mit dem Jesuskind auch Sedes Sapientia. Die Maria hat einen Apfel in der Hand als Symbol der neuen Eva. Die Madonna ist geschmückt mit einer Krone und mit Edelsteinen. Edelsteine haben wir bei Heiligen sehr viel, weil sie das Licht Gottes praktisch reflektieren und dadurch die Strahlkraft Gottes symbolisieren. Diese Madonna hat von hinten, hat man zahlreiche Reliquien in ihrem Korpus gefunden. Diese Reliquien sind auf unerklärliche Weise verschwunden und diese Madonna war Anlass zu Pilgerfahrten, die hier jährlich stattfanden und auch jetzt werden hier noch Pilgerfahrten durchgeführt.
Und wer als Pilger nach Oelinghausen kommt, der kann auch noch ein erst 1932 wiederentdecktes spätmittelalterliches Fresko an der Kirchenwand bewundern.
Sie sehen außerdem ganz großartig den Christophorus an der Südwand dieser Kirche. Dieser Christophorus erscheint ja übermenschlich groß. Er hat das Jesuskind auf dem Arm und im Hintergrund sieht man eine sauerländische Landschaft. Grundsätzlich war ja der Christophorus in vielen Kirchen zu finden und er befand sich immer gegenüber dem Eingang einer Kirche. Denn man war der Meinung, wenn man den Christophorus an einem Tag sieht, dass an einem an diesem Tag nichts Böses widerfahren könne.
Die Prämonstratenserinnen selbst kamen übrigens nicht durch das Hauptportal in ihre Kirche, sondern sie gingen aus ihren Konventräumen direkt in den eigens für sie abgetrennten Bereich.
Die Chorfrauen durften sich ja nur auf der Nonnenempore aufhalten und sie konnten nur partiell den Hochaltar sehen. Und der Hochaltar war so konzipiert, dass sie von ihren Plätzen aus praktisch nur die Märtyrer sehen konnten. Und die Märtyrer sollten ja für die Chorfrauen praktisch beispielhaft für ihr eigenes Leben sein.
Außerdem konnten die Ordensfrauen sich auf ihrer Empore im Gebet der Strahlenmadonna anvertrauen.
Die Strahlenmadonna ist eine sogenannte Ampelmadonna. Das heißt, sie ist von beiden Seiten ähnlich gestaltet und sie stammt von einem Meister aus Attendorn. Sie sehen die Strahlenmadonna mit einem Zepter in der Hand, das Jesuskind auf dem Arm. Das Jesuskind trägt die Weltkugel, umgeben von Engeln auf einer Wolke und auf dem Halbmond stehend, so wie in der Offenbarung des Johannes das prophezeit worden ist.
Eine Kirche voller Kunstschätze und das mitten auf dem Land. Kloster und Klosterkirche Oelinghausen sind Zeugnis einer Zeit, als der Konvent im 18. Jahrhundert noch als eines der reichsten Nonnenklöster Westfalens galt. Vor 200 Jahren hat Friedrich Wilhelm III. Die preußische Provinz Westfalen gegründet und der Region mit dem Pferd im Wappen erstmals feste Grenzen gegeben. Gründungsdatum war der 30. April 1815. Soweit die Fakten. Aber was war das damals eigentlich für eine Region? Von was lebten die Leute? Was für Eigenarten, Mentalitäten wurden da unter dem Oberbegriff Westfalen zusammengefasst? Und was für Eigenarten schreibt man dem Westfalen heute noch zu und welche davon stimmen? Das alles frage ich jetzt Dr. Karl Ditt. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Referent im Institut für Westfälische Regionalgeschichte. Das ist ein Institut des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Schönen guten Tag, Herr Ditt. Ja, heute wird gefeiert. Haben die Westfalen sich denn damals auch darüber gefreut, ja, zusammengefasst zu werden?
Eher weniger. Es gab noch gar kein Westfalenbewusstsein und es gab eher ein Territorialbewusstsein der einzelnen westfälischen Länder. Und die Preußen galten damals als ein Staat, der den unterworfenen Ländern eher Negatives zugemutet hat, zum Beispiel höhere Steuern, eine strikte Verwaltung und verschiedene andere Regularien. Also von daher hielt sich die Begeisterung, dass die westfälischen Territorien in Preußen integriert werden sollten, sehr in Grenzen.
Und was war das damals für eine Region, auch wirtschaftlich? Wovon lebten die Leute?
Wirtschaftlich war Westfalen zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch sehr landwirtschaftlich geprägt. Es gab eigentlich nur zwei Gewerberegionen von größerer Bedeutung. Das war zum einen der Märkische Raum, das heißt also das Gebiet zwischen Altena, Iserlohn, Hagen, Lüdenscheid. Dort wurde ein kleines Eisengewerbe betrieben, Schmieden, Hämmer, Metallwaren produziert, die weltweit sogar schon exportiert wurden. Das war die eine wichtige Gewerberegion Westfalens. Die zweite war Minden-Ravensberg, wo Leinen hergestellt wurde, in dem Raum zwischen Herford und Bielefeld vor allen Dingen. Auch das war ein Gewerbe, dessen Produkte weltweit exportiert wurden. Ansonsten war der übrige Raum, insbesondere der Paderborner Raum und das Hochsauerland, außerordentlich stark landwirtschaftlich geprägt, rückständig.
Was für Gruppen von Mentalitäten sind denn da plötzlich aufeinander getroffen?
Wenn man nach den Mentalitäten der sogenannten Westfalen in der damaligen Zeit fragt, dann würde man, wenn man die Leute, die das Land bereist haben, wenn man sie daraufhin befragt, würde man Urteile bekommen, dass es eben ein sehr rückständiges Land sei, was sich einerseits eben in dieser Wirtschaft, gerade skizzierten Wirtschaftssituation zeigt. Andererseits wurde diese Rückständigkeit aber auch auf die Leute projiziert. Da kamen alte Stereotypen zum Ausdruck, die auf den mittelalterlichen Mönch Werner Rohlefink aus dem 15. Jahrhundert zurückging. Rohlefink war einer der ersten, der die Westfalen in ihrer Mentalität, in ihren sogenannten Charaktereigenschaften benannt hatte. Und er hat also etwa Dinge benannt, die man heute als stur und beharrlich, etwas unverbildet, naturtreu bezeichnen würde. Das waren alles Begriffe, die eben für eine gewisse geistige Rückständigkeit sprachen. Er hat es in hohem Maße positiv gewandt. Hinterher die Reiseberichte, die seit dem 16. Jahrhundert aufkamen, haben die Westfalen das eher negativ charakterisiert, so im Sinne eben geistig rückständig. Es war sozusagen zu Beginn des 19. Jahrhunderts sowohl der Eindruck vorherrschend, man bewege sich in einem wirtschaftlich rückständigen Land, als auch unter einer Bevölkerung, die etwa gegenüber dem Rheinland nicht so aufgeschlossen, nicht so aufgeklärt sei.
Das hat sich ja bis heute so ein bisschen gehalten. Immer noch gilt der Westfale als, ich sag mal, wortkarg. Ist da was dran?
Tja, das sind nun Stereotypen. Das Charakteristikum eines Stereotyps ist ja, dass es komplexe Eigenschaften versucht zu vereinfachen, um mal etwas Orientierung zu geben. Und wortkarg, das mag sicherlich für den einen oder anderen zutreffen. Das ist aber genauso zutreffend, als wenn ich die Rheinländer als redelustig bezeichnen würde. Auch das wird sicherlich für den einen oder anderen zutreffen. Also es ist schwierig, eine heterogene Menschengruppe mit einfachen Begriffen wie, sage ich mal, stur oder beharrlich, treu, wortkarg, ehrlich und so weiter zu bezeichnen. Das sind alles sozusagen Vereinfachungen, fast möchte ich sagen, die eher für den Stammtisch von Interesse sind.
Sagt Karl Ditt, er ist Wissenschaftler und Historiker am Institut für Westfälische Regionalgeschichte, ein Institut des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Und er hat uns die Geschichte der Westfalen nähergebracht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte schön, Frau Sikoni.
Soest, das ist eine Stadt, die mit ihren alten Fachwerkhäusern und ihren kleinen verwinkelten Gassen ein ganz besonderes Flair erzeugt. Die westfälische Kleinstadt am Hellwig ist von einer noch fast vollständig erhaltenen Stadtmauer umgeben. Im historischen Stadtkern, da treffen imposante Kirchenbauten aus der Romanik und Gotik aufeinander, die immer auch mit der ganz besonderen westfälischen Geschichte glänzen. Zwei von den Gotteshäusern hat sich Theresa Meyer mal angeschaut.
Er ist aus dem für die Region typischen Grünsandstein gebaut. Der Patroklidom im Herzen von Soest. Es ist die einzige katholische Kirche. Die fünf anderen sind evangelisch. Eigentlich ist es ein Münster, denn eine Domkirche ist immer auch Bischofskirche. Aber Soest ist nie Bischofssitz gewesen, erklärt Propst Josef Heers. Er ist seit 7 Jahren in Soest und kennt die hervorstehenden Merkmale des Patroklidoms.
Also das Besondere am Patroklidom ist sicherlich das Gebäude als solches. Eine der schönsten und ältesten romanischen Kirchbauten Norddeutschlands. Vor allen Dingen auch der gewaltige Turm, der auch der Turm Westfalens genannt wird.
Der Turm ist über 80 Meter hoch und wird von 4 Außentürmen umrahmt. Über 200 Jahre hat es gedauert, bis der Dom fertiggestellt wurde. 954 gründete der damalige Erzbischof Bruno von Köln ein Stift in Soest. Diesem neu gegründeten Stift schenkte er die Reliquien des heiligen Patroklus. Er ist heute Stadtpatron von Soest und auch im hinteren Teil der Kirche wiederzufinden. Auf einer Säule vor der Orgelbühne steht er mit Schild und erhobenem Schwert.
Der heilige Patroklus war ein Märtyrer in Frankreich, in Troyes. Ungefähr 270 nach Christus wurde er wegen seines christlichen Glaubens in der Christenverfolgung des Valerian enthauptet.
Während des Krieges wurde der Patroklidom stark zerstört, aber einige Fresken sind bis heute erhalten geblieben, wie zum Beispiel das Marientörchen.
Da sind die Originalfresken von 1166 noch zu sehen. Zu sehen ist Maria mit dem Kind in der Mandorla oben und daneben die heiligen drei Könige, Hinweis auf Köln. Soest hat ja eine ganz enge Beziehung zu Köln gehabt. Und die heiligen drei Könige stellen die Lebensalter dar, Jüngling, Mann und Greis, und sie reichen dem Kind die Gaben.
Eine besondere Nähe zu Köln bzw. zum Kölner Dom zeigt auch die Soester Wiesenkirche mit ihrer Doppelturmfassade. Es ist eine spätgotische Hallenkirche aus dem frühen 14. Jahrhundert mit einem Mittelschiff, zwei Seitenschiffen und sehr hohen Fenstern. In der Kirche, die auch St. Maria zur Wiese genannt wird, sind knapp über 60 Mariendarstellungen zu sehen. Eine davon vor dem Hauptportal, weiß Norbert Bause. Er ist Stadtführer in Soest.
Wir sehen Maria mit dem Jesuskind. Das Jesuskind trägt eine Taube als Symbol der Friedfertigkeit. Und wenn wir die Maria angucken, sie hat eine sehr schöne Perlenkette. Das ist einmal das Kreuzigungssymbol. Und wenn Sie die Kette auf die Seite, auf die Waagerechte legen, hat es auch ein mathematisches Symbol. Es ist ein Zeichen für die Unendlichkeit. Oben in der Krone, eine Lilienkrone, und es sind zwei Vögel. Einige sagen, es sind Stieglitze, kann man natürlich drüber streiten. So genau kann man es nicht erkennen.
Im Mittelalter konnte man das besser erfassen, da zu der Zeit die Figuren auch farbig angemalt wurden. Heute sind da nur noch vereinzelt Reste davon zu finden. Was aber genau zu erkennen ist, ist das Fenster, das für die Region typischer nicht sein könnte. Auf dem Fenster ist nämlich das westfälische Abendmahl zu sehen.
Was interessant ist am westfälischen Abendmahl, ist, es gibt eben keinen Wein, sondern es gibt Bierhumpen, Bullenköppe, sagt man dazu. Und es gibt Schinken und links kann man auch sehen, so ein Schweinskopf. Es gibt auch Schnapsbinnekes, die sind allerdings sehr filigran. Und wenn man unten schaut, gibt es helles, aber auch sehr dunkles Brot. Einige sagen, Pumpernickel kann man ja in Soest essen. Gibt es auch noch eine Bäckerei, die dieses Pumpernickel herstellt. Man spricht auch von Schwarzbrot, schwarzem Brot.
Rustikal und deftig, eben ein typisches Abendmahl für die westfälische Region. Sehen kann man das in der Wiesenkirche in Soest. Neben dem Patroklidom ist sie eine der hervorstehenden Kirchen in der Altstadt von Soest. Ja, und wer jetzt denkt, ich würde da ja vielleicht mal gerne mit meinen Kindern hinfahren, aber jetzt nur Kirchen, da kann ich denen nicht mitkommen. Was erzähle ich denen denn? Ja, wir stellen ihnen gleich vor, eine Kinderführung, und da kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen was abhören, was man den Kindern in Soest so zeigen und erzählen kann. Soest haben wir ja gerade schon mal kennengelernt auf unserer Domradioreise anlässlich des 200. Geburtstags von Westfalen. Und Soest gilt so ein bisschen als die heimliche Hauptstadt Westfalen. Sie hat einfach viel Charme. Sie liegt zwischen dem Lippetal im Norden und dem Sauerland im Süden. Und während der Blütezeit der Hanse war Soest eine der wichtigsten Handelsstädte in Westfalen. So, Theresa Meyer ist mal nach Soest gefahren und hat sich einer Kinderführung angeschlossen und hat sich mal erzählen lassen, was es denn alles so Interessantes für Kinder zu erzählen gibt in Soest.
Ihr werdet euch jetzt mit mir zusammen auf die Reise begeben durch die Stadt auf den Spuren der alten Soester Nachtwächter.
Mit der Stadtführerin Annette Droste und den Kindern der 2. Klasse der Petri-Grundschule Soest geht es durch die verwinkelten Gassen zum Marktplatz mit seinen vielen kleinen Fachwerkhäusern. Gegenüber vom Rathaus kann man sich die Stadt erstmal von oben anschauen.
Das ist das Stadtmodell von Soest. Hier sieht man sehr schön, wie viele schöne alte Kirchen wir haben. Wollen wir die Kirchen mal zählen? Da ist eine, die Wiesenkirche. Da hinten ist noch eine, die Rhonekirche.
Hier.
2, die Petrikirche 3, dann die Patroklikirche 4, der schiefe Turm 5 und hier haben wir noch eine Kirche, die Paulikirche.
Das macht dann insgesamt 6 Kirchen. 5 davon sind evangelisch und nur eine ist katholisch. Ganz in der Nähe der Wiesenkirche, die mit ihren 2 Türmen sehr dem Kölner Dom ähnelt, gibt es den großen Teich. Denn früher war die gesamte Umgebung ein Sumpfgebiet. Darum auch der Name Wiesenkirche. Der Teich hatte damals eine ganz besondere Eigenart. Und auch heute gibt es sie noch zu bestaunen.
Wisst ihr, was das ist?
Eine Wippe, genau. Und da wurden früher, wenn Leute etwas nicht so Gutes oder Böses gemacht haben, wurden sie in den Teich geschmissen.
Du kennst dich ja schon gut aus. Musstest du auch mal auf die Wippe?
Nein. Aber es ist noch heute beim Schützenfest so.
Ja, da machen die das auch heute noch, genau. Früher, das wisst ihr wahrscheinlich, da wurden hier schon die Diebe, die sogenannten Taugenichtse, in diesen Teich hineingewippt.
Zusätzlich wurden den Gewippten noch die Haare geschoren, dass sie auch noch lange danach zu erkennen und dem Spott der anderen ausgesetzt waren. Heute werden noch während des Bürgerschützenfestes 3 Männer aus der Soester Bürgerschaft gewippt. Jedes Jahr im Juni fliegen die Malefikanten im hohen Bogen von der Wippe in den großen Teich. Zum großen Vergnügen der Schaulustigen. Aber nicht nur der Teich ist eine beliebte Anlaufstelle, sondern auch die Soester Stadtmauer. Die ist noch zum größten Teil erhalten geblieben. Sie schützte früher die Soester vor Feinden, da ihre Stadt durch die Salzsiedlung eine sehr reiche war. Was meist keiner glaubt, Köln und Soest sind viel enger miteinander verbunden. Zumindest bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Denn da lösten sich die Soester vom Erzbischof von Köln, weiß Ulrike Lipsmeier. Sie ist auch Stadtführerin in Soest.
Und dann hat es hier in Soest einen Krieg gegeben. Habt ihr schon mal was von der Soester Fehde gehört?
Ja.
Ich nicht. Und da haben sich die Soester losgesagt vom Kölner Erzbischof. Und dann haben sie dem Kölner Erzbischof, das war nämlich der Chef hier in Soest, dem haben sie einen Brief geschrieben. Und der hat ungefähr so gelautet: Lieber Dietrich von Moers, wir haben den Herzog von Kleve viel lieber als euch und deshalb sagen wir euch ab.
Das war der sogenannte Fehdebrief von Soest. Der Kölner Erzbischof hat sich das natürlich nicht gefallen lassen, da Soest eine reiche Stadt war und er immer viele Steuern von den Soestern bekommen hatte. Es folgte ein 5-jähriger Krieg. Der Erzbischof versuchte, die Stadt zu belagern. Aber durch die Stadtmauer waren die Soester gut geschützt und verteidigten ihren geforderten Anschluss an das Herzogtum Kleve. Während des Krieges haben sie auch nicht ihren Stolz verloren.
Zur Zeit der Soester Fehde ist die Frau des damaligen Bürgermeisters, hat sich auf die Stadtmauer gestellt und man sagt ihr nach, sie habe eben ihre Röcke gelupft, um den Kölner Soldaten ihr blankes Hinterteil zu zeigen. Denn sie wollte damit zeigen, ihr könnt uns belagern, solange ihr wollt. Solange mein Popo noch so prall ist, haben wir genug zu essen in der Stadt.
Auf dieser geschichtsträchtigen Mauer lässt sich heute, besonders im Frühling, zwischen der blühenden Baumallee gut flanieren. Auch an diesem lauen Frühlingsabend geht es entlang des Lörbachs, an dem früher die Logerber Leder hergestellt haben, zurück zum Rathaus.
Und da sehen wir noch mal den Patroklus. Und da ist er ganz toll dargestellt mit einer Lockenperücke auf dem Kopf und einem Federbusch auf dem Hut. Da hat er wieder dieses erhobene Schwert. So wird er also in Wirklichkeit nicht ausgesehen haben. Aber es passt sehr schön zu dem Bau des Rathauses, weil nämlich dieses Rathaus ein barocker Bau ist.
Ja, da haben wir einiges gelernt über die Soester, was die alles für einen Lebenswandel hatten. Theresa Meyer hat uns davon erzählt. Wer weiß, was es über Paderborn zu berichten gibt, das werden wir in der nächsten halben Stunde rauskriegen in Domradio Reisen. Nächste Station auf unserer Jubiläumsreise nach Westfalen und da führt uns der Weg nach Paderborn. Als Bischofsstadt, Universitätsstadt, Museumsstadt hat Paderborn im tiefsten Ostwestfalen viel zu bieten. Im Mittelalter wurde hier Geschichte geschrieben. Schon im 19. Jahrhundert, da gab es ein Heilbad und noch heute prägen die vielen Paderquellen das Gesicht der Innenstadt. Für neugierige Ausflugsgäste gibt es auf jeden Fall was zu sehen.
Willkommen in Paderborn, der schönsten Großstadt hier in Ostwestfalen. Ich lade Sie ein, einen kleinen Bummel zu unternehmen durch unsere liebenswerte, gemütliche Großstadt mit Flair. Einer Stadt, die so im Spannungsfeld zwischen Hightech und Mittelalter sich bewegt.
Wirbt Karl-Heinz Schäfer von der Touristikinformation für seine Wahlheimat.
Hightech steht hier in Paderborn zum Beispiel für Technologiepark und Computermuseum. Im Mittelalter liegen die Wurzeln der Stadt, die heute 145.000 Einwohner zählt. Der Name Paderborn ist selbst schon Programm, denn Born heißt so viel wie Quelle. Und tatsächlich sprudelt und plätschert es in der Altstadt fast überall.
Ja, 6000 Liter Wasser jede Sekunde im Schnitt jedenfalls kommen hier aus dem Boden in insgesamt mehr als 200 Quellen. Und wenn man hier mal auf so ein Quellbecken schaut, dann kann man ja auch erkennen, dass die Quellen einfach nicht zu zählen sind. Das ist so eine angenommene Zahl. Diese über 200 Quellen mit den kürzesten Fluss in Deutschland. Nur 4 Kilometer ist die Pader lang und fließt bei Schloss Neuhaus in die Lippe.
Erklärt Stadtführerin Frauke Schäfer. Das Pader Quellgebiet, es liegt unterhalb des Hügels mit Dom und Abdingkirche.
Es ist da ein berühmter Ort, wo Pader und Lippe fließen. Er liegt auf der Höhe in einer kahlen Ebene. Rings dehnt sich weit das Gelände. Das ist einer der ältesten Sätze, die je über Paderborn natürlich auf Lateinisch geschrieben wurden. Übrigens aus dem Paderborner Epos von 799, als damals Karl der Große und Leo der Dritte sich hier trafen.
Auf diesem mittelalterlichen Gipfeltreffen in Paderborn wurde einst Karls Krönung zum Kaiser beschlossen. Der Beginn quasi des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Monumentale Bauten im Herzen der Stadt bezeugen diese reiche Vergangenheit.
Die karolingische Pfalz, die ottonisch-saalische, wieder aufgebaut. Die eine, die erstgenannte, nur in ihren Resten, in ihrem Grundriss noch erkennbar. Neuentdeckung oder Wiederentdeckung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Dann ist da noch die kleine, aber feine Bartholomäuskapelle.
Hier ging der Herrscher unter der Krone. Diese Zeremonie wurde begleitet von Mönchsgesang. Dafür diese Akustik, die von den Architekten gleich so hineingebaut war. Eine Hallenkirche mit Hängekuppeln als Gewölbe, die auf schlanke, weit auseinanderstehende Säulen gestützt sind. Mit großartigen Kapitellen bildet dieses Bauwerk den ältesten noch begehbaren Raum in Paderborn, die älteste Hallenkirche nördlich der Alpen, ein Kleinod mittelalterlicher Baukunst.
Und schließlich der Dom, 700 Jahre alt, schon der 5. Dombau an dieser Stelle. Die Kirche des Erzbischofs von Paderborn birgt im Inneren
eine der größten Krypten in Deutschland. Nach Osten das Grab des heiligen Liborius, des Schutzpatrons von Stadt und Bistum. In einem kleinen Kästchen aus Ebenholz befinden sich die Reliquien des Bischofs, der im 4. Jahrhundert in Le Mans Bischof war und dessen Reliquien 836 von dort nach Paderborn transferiert wurden. Der Dom ist seitdem seine Grabeskirche.
Und natürlich heute dem Heiligen geweiht. Zu seinen Ehren feiern die Paderborner jedes Jahr Ende Juli ein rauschendes Fest mit großer Prozession und Kirmes. Libori. Das ist das eine Markenzeichen der Stadt. Auf dem Kapitelfriedhof des Doms dann das andere.
Wahrzeichen Paderborns. Jeder muss es gesehen haben. Die drei Hasen natürlich schräg rechts über dem Pfauenbrunnen. Drei Hasen mit zusammen drei Ohren. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass trotzdem jeder Hase zwei Ohren hat. Da ist ein Steinmetz gekommen, der hat den Paderbornern dieses Maßwerk gearbeitet. Dann ist er gegangen und muss sich wohl gedacht haben, sollen sich doch die Paderborner einen Vers drauf machen. Das haben die auch wirklich getan. Und der Vers geht so. Drei Hasen und der Löffel drei und doch hat jeder seine zwei. Vater, Sohn und Heiliger Geist, keiner kann ohne den anderen oder geben und nehmen im Kreis für Kreislauf des Lebens zum Aussuchen.
Da können wir jetzt bei der nächsten Musik noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Hilde Regeneter hat uns jedenfalls Paderborn vorgestellt und damit geht auch unsere Domradioreise durch Westfalen zu Ende. Aber wie immer können Sie natürlich alle Beiträge und Interviews auch noch mal nachlesen und beziehungsweise nachhören auf domradio.de.